Also ich möchte dir erstmal ausdrücklich danken für deine dezidierte Ausführung und die vielen Details. Also das ist schon sehr selten, dass sich jemand in dem Fachgebiet so gut auskennt. Danke erstmal. Und,
aber das ist kein Fachgebiet.
Also sich auf so einer großen Distanz mit so einem kleinen Land zu beschäftigen, das ist schon nicht ganz so einfach.
Gut.
Ich würde gern... Also ich möchte kein Kurreferat halten, aber ich möchte einfach irgendwie eine Diskussion anstoßen. Und
weiß, ja, nur zu.
Ist, oder auch
nein, doch, natürlich.
Deswegen wollte ich einfach mal anstoßen. Es geht ja hier um nicht ein Land, das irgendwie ein Teil von einem Kontinent ist, sondern es geht um einen Inselstaat. Und wie du das schon richtig gesagt hattest, war die Castros oder der Castro hat sich ja auch nicht ursprünglich an die Russen gewendet, sondern eigentlich erst an die Amis.
Ja.
Und dass es dann zu einem Sozialismus gekommen ist, hat Castro ja noch verneint. Gegenüber eines amerikanischen Journalisten. Aber seitdem die Russen da richtig drin hängen, haben die 1 Million US-Dollar mindestens täglich in Kuba reingebuttert. Und nur deswegen konnte dieses Land sich so entwickeln. Und auch in dem Zusammenhang mit dem RGW, also diesem Wirtschaftsverbund, wo es sich ausgetauscht wurde, konnte sich Kuba so toll entwickeln. Aber kein Inselstaat oder kaum einer, jetzt mal in Ausnahme in Japan, kann ja ohne so große Netzwerke auch überhaupt bestehen. Also, weil vorhin angesprochen wurde, dass 80% der Lebensmittel importiert werden, das ist ja erstmal nichts Konträres zu einem funktionierenden Staat oder zu einem funktionierenden Inselstaat, weil die Ressourcen sind zwar lange nicht ausgenutzt in Kuba in der Landwirtschaft. Kuba hat ja mit Castro in den 90er Jahren diese Revolution in der Landwirtschaft angestrebt, auf mehr Selbstständigkeit der Reisproduktion. Das hat man ja alles importiert von den Russen. Aber prinzipiell ist das ja trotzdem möglich, einen funktionierenden Staat zu haben, obwohl man so viele Lebensmittel importiert. Das machen ja andere Inselstaaten auch, die nicht bankrott sind. Und dann habe ich mir ein Fragezeichen hinter diese Souveränität eben gemacht. Ich meine, klar ist nach dem Batista-Regime eine Unabhängigkeitsbewegung oder eine Souveränitätsbewegung natürlich entstanden und es war sehr viel souveräner als vorher, aber es war ja trotzdem stark abhängig von sehr vielen Ländern, wie jetzt auch von Venezuela zum Beispiel oder auch von China, was ja aber auch nichts Schlechtes ist meiner Meinung nach in diesem Wirtschaftsverbund, wo auch Waren oder Dienstleistungen gegeneinander ausgetauscht ist. Was aber mein Empfinden jetzt auf diese Produktivität oder auf diesen Fortschritt hin ist, was ich in Kuba erlebt habe, ist, es gibt eine Generation, die hat diesen Fortschritt in Kuba miterlebt. Das heißt, die haben Castro erlebt, als er dieses Land befreit hat, der hat erlebt, dass sie Krankenhäuser gebaut haben in den ländlichen Gebieten, die haben erlebt, dass alle alphabetisiert wurden, bis hin, dass alle Arbeit gekriegt haben auf den Ländern. Und die waren natürlich alle pro Castro. Ja? Also alle diejenigen, die davon profitiert haben, von diesem Fortschritt, und das waren natürlich primär die Arme oder die normale Bevölkerung, die standen total dahinter. So, heute ist das eine ganz andere Situation. Und wenn ich die Reformen angucke, die du beschrieben hast, dann ist das für mich eben nicht eine Antwort auf den 50 Jahre eine Fehlphilosophie oder eine Fehlerkorrektur, so wie das teilweise selbst von denen gesagt wird, sondern eine Reaktion auf die jetzigen Verhältnisse in Kuba. Und die jetzigen Verhältnisse sehen meiner Meinung nach so aus, dass es dort einen Großteil von jungen Menschen gibt, die in meinem Alter sind, die seitdem sie geboren sind, nur Rückschritt erlebt haben mit dieser sogenannten kubanischen Revolution. Das heißt, die haben angefangen, dass Librettas eingeführt worden, dass es keine Lebensmittel mehr gab, dass es die Leute angefangen haben zu hungern, dass die Schulbildung schlechter geworden ist, dass das Land noch mehr eingekesselt wurde, noch weniger reisen durften, selbst die Ingenieure durften nicht mehr. Es wurde alles viel schlimmer und die haben natürlich große Schwierigkeiten, dieses Regime in Anführungszeichen zu unterstützen. Und wie wir das ja aus historischem Kontext kennen, werden ganze Systeme ja meistens auch durch Generationen abgelöst. Zwar nicht, weil sie prinzipiell mit dem System nicht zufrieden sind, sondern weil sie einfach etwas anderes machen wollen, weil sie eine andere Generation sind und gegen das sind, was die Alten halt gemacht haben. Und die Produktivität in Kuba ist so schlecht im Moment, dass selbst die, die noch eine Arbeit haben im Staat, ein Großteil nicht weiß, warum sie dorthin gehen. Und das ist, glaube ich, der direkte Zusammenhang zwischen dem zu dem Land stehen und auch zu den Reformen stehen oder zu dem Sozialismus stehen, dass selbst die, die Arbeit haben, und nach außen wird immer noch kommuniziert, dass in Kuba ja alle Arbeit haben, das ist ein völliger Trugschluss. In Kuba sind große Teile arbeitslos, besonders Frauen, was eigentlich nie Teil dieser Philosophie war, es sollten immer alle in Arbeit sein, und die haben keine Aufgabe mehr im Staat. Und es gibt viele, die eben auf diesem Schwarzmarkt arbeiten, die diese Tauschgeschäfte machen aufgrund von staatlicher Vergünstigung oder aufgrund von Diebstahl in den Betrieben. Und die arbeiten nicht und die haben aber mehr Geld oder mehr Material zur Verfügung als welche, die hart arbeiten. Und dass dieser Fleiß, der meiner Meinung nach auch eine Fehlinterpretation der heutigen Linken hier in den westlichen Gesellschaften ist, dass die Linke sich dadurch charakterisiert, dass man sich ein bisschen zurücklegt und dass man ein Sozialstaat ist und für alle da ist, auch für die Faulen oder für die, die nicht arbeiten oder für die nicht so viel können, sondern dass Sozialismus ja eigentlich den Grundgedanken hatte, fleißig zu sein und Disziplin zu haben und zu arbeiten. Das fehlt mir ein bisschen und in Kuba hat eben diese Realität zwischen der Philosophie der Regierung mit dem Fleißigsein und der Disziplin und der jetzigen Realität in dieser Periode Especial nimmt immer weiter ab oder die Distanz, also nimmt immer weiter zu, die Distanz wird immer größer. Und meine Frage an dich ist es halt jetzt auch, inwiefern würde denn, wenn alle in Arbeit wären, sagen wir mal, jetzt nicht rein alle beim Staat, sondern dass das vielleicht das Grundelement ist, dass eben alle einer Tätigkeit nachgehen, die sie selber als sinnvoll erachten und von der sie leben können. Egal, ob jetzt vom Staat bezahlt oder reguliert oder privat, dazu führen, dass diese Philosophie oder die Idee des Sozialismus dort gerettet werden könnte. Weil ansonsten, bin ich deiner Meinung, geht das völlig den Bach runter. Und wenn man sich einmal überlegt, 1 Million, in Kuba gibt es 7 Millionen Einwohner, wie viel davon sind Rentner und wie viel davon gehen noch zur Schule? 1 Million, das müsste man sich mal auf Deutschland zurückrechnen, wenn 1 Million auf einmal arbeitslos werden würden, das würde sofort alles zusammenbrechen. Also das ist eine Dimension, kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen.
Also, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die du da vorträgst. Die eine Abteilung ist sozusagen nochmal ein Tableau, sagen wir mal, ich weiß nicht mal, ob du jetzt genau sagen willst, der Schwierigkeiten oder Fehler oder Unausweichlichkeiten, alles drei ist vorgekommen. Und das andere ist bei dir gewesen und sowas wie die Vorstellung, da könnte man nicht über sinnvolle Arbeit für alle und das mit der Disziplin, wie gesagt, das ist ein zwiespältiges Schlagwort, weil Disziplin ist dann kein Problem, wenn man gute Gründe hat für das, was man macht. Dann diszipliniert man sich glatt selber und dann ist es auch keine Disziplin mehr, dann büxt man zwar immer noch mal aus, das weiß ich vom Schreiben und so weiter her, aber irgendwo hat man dann, wenn man weiß, warum man was macht, erledigt sich das im Prinzip. Also immer wenn es heißt, hier muss man dafür sorgen, dass gearbeitet wird und die Leute was leisten, dann ist die Arbeit so organisiert, dass sie für die Leute entweder ein Zwang ist, das ist die kapitalistische Disziplin im Grunde, die steckt im Arbeitsplatz, da muss keiner immer hinter denen stehen, das ist glatt die Disziplin, die der Arbeitsplatz erzwingt. Und ansonsten ist es, naja, in Kuba hat es ja gegeben als Moralkampagnen und so weiter, die Leute sollen arbeiten. Dann hat diese Gesellschaft also lohnende Arbeit gar nicht organisiert. Arbeit, wo die Leute dann einsehen, da lohnt sich's und da habe ich und da haben alle was davon. Dann war sie anders organisiert. Ich habe ja ein paar Hinweise darauf geben wollen. Übrigens, das ist die Abteilung, aber ich mag über das, wer das Sozialismus und so gar nicht reden, sondern ich wollte über den ersten Teil, wo du von, naja, das ist eine Insel. Lebensmittel importieren ist für sich überhaupt kein Vergehen oder Verbrechen. Das ist was, das, klar, das ist aber in der heutigen Welt und gerade in einer Welt, wo man sagt, man will als Drittweltland sich behaupten und ist jetzt darauf verwiesen, Lebensmittel ist gar nicht einfach Import von Gütern, sondern Lebensmittel ist eine ganze, wie soll man sagen, ein ganzes Verhältnis zu Rechnungen, zu Geschäftsinteressen, zu auswärtigen Staatsinteressen, von denen man sich dadurch abhängig macht. Da kommt überhaupt für solche Länder wie Kuba, wenn man so will, ein Stück Notwendigkeit oder auch das Ideal der Autarkie her. Ja, das ist jetzt eine Frage, soll man das verfolgen, hält man das für gut, aber dass es nicht einfach heißt, naja, das macht doch nichts, wenn Sie Lebensmittel einkaufen. Ich wollte schon sagen, es macht schon was, weil es ein Urteil über die Produktivität und nicht einfach über die über das viele Wasser, was um Ihre Insel rum ist, sondern es ist schon ein Urteil über das, was Sie auf Ihrer Insel dann auch zustande bringen. Und da will ich jetzt nicht drüber reden, dass da 50% der Böden brach liegen und dass das zum Beackern die Mittel fehlen. Das ist da viel entscheidender, als dass sie zu wenig Land hätten. Die haben schon noch genug Land für ihre Kubaner und die sagen ja auch selber, wir mobilisieren sie jetzt und Land genug ist da, die sollen es bloß beackern. Und jeder Agrarmensch kann dir vorrechnen, was in diesem Land Agrare für Potenzen steckten. Aber sie sind nicht entwickelt. Werden nicht
durch die Monokulturen
ja, und
auch
alles
abgebaut.
Ja,
also die
eben.
Technik und das Know-how fehlt natürlich auch, zum Beispiel für den Reisanbau, das wurde jetzt entwickelt, Kartoffelanbau, Getreideanbau, alles das wurde ja jahrelang durch die UdSSR rangekarrt.
Ja, und da wollte ich ja darstellen, als da ist ein Land unter der Sowjetunion auf Rechnungen mit der SU umgestellt worden. Und hinterher ist es teils auf, jetzt organisieren wir notdürftig möglichst viel eigene Versorgung, wie geht, und ansonsten aber schon wieder auf Weltmarkt, die haben ja auch Landwirtschaft auf Weltmarktbedürfnisse schon wieder umgestellt. Das ist ja, gehört ja auch dazu. Also wie gesagt, ich habe bloß nicht rausgehört bei dir und ich glaube, du willst dich da auch nicht entscheiden. Was an dem, was du erzählst, ist jetzt Kritik und was an dem ist schon wieder verständnisvolles Urteil über, naja, die haben es auch nicht leicht. Ich will was zur heutigen Jugend sagen.
Sitzt da wirklich zwischen zwei Stühlen?
Ja gut, und jetzt will ich aber einfach mal uns wieder auf einen von den Stühlen setzen. Und das ist der, wenn du erzählst, die Jugend, die hat die Revolution nicht mehr erlebt. Da muss man mal sagen, drückt man damit eigentlich aus. Ja, die Alten, die mal aus dem Elend von vorher gekommen sind, die erfahren haben, wie es unter Batista war, die dann die gute Zeit der Sowjetunion erlebt haben, die haben ja noch Gründe zur Revolution zu halten. Übrigens, da drückt man auch schon aus. In den heutigen Zuständen haben sie nicht mehr so viele. Wenn man sagt, das kommt alles aus der alten Zeit, dann sagt man doch eigentlich, fällt der Vergleich von heute gegenüber dem sehr negativ aus. Aber weil es mal ganz schlimm unterm Batista war oder so und weil der Castro immer so schöne Reden ans Volk halten konnte und sie begeistert hat, halten sie noch an dem Alten fest. Dann wird aber Sozialismus ist Verbesserung der Lebensverhältnisse zur Nostalgie. Das ist die eine eine Konsequenz. Die andere ist, ja, die heutige Jugend, ich weiß, da heißt immer, die werfen schon den Blick auf Computer und die sind so gleichgültig. Ja, dann schafft es dieser Staat nicht und legt es offenbar auch nicht richtig drauf an. Oder hat es materiell gar nicht organisiert. Sein Volk, auch seine Jugend, die er übrigens ausbildet und die dann sagen, naja, und jetzt werden wir lieber Taxifahrer, weil als Lehrer in Kuba arbeiten, da verdiene ich ja nichts. Und dann schafft er eine Elite und mit der zugleich eine bleibende, organisierte Unzufriedenheit. Dieser Elite mit den Staatsverhältnissen, mit dem, wo sie sagen, jetzt bin ich doch ausgebildet und jetzt bin ich hier nichts und dann hauen sie nach Amerika ab. Oder auch diese Ärzte in Venezuela sagen, sie sind Arzt. Arzt ist eigentlich was, da müsste man doch besser gestellt sein. Und dann, weil sie wissen, dass es auswärts glatt für Ärzte bessere Status als in Kuba gibt, setzen Sie sich nach den USA ab. Ja, das sind Schwierigkeiten, da will ich jetzt nicht drüber rechten, haben die Recht oder Unrecht, sondern was sagt das über die Verhältnisse in Kuba aus, über wohin dieses Staatsprojekt geraten ist. Übrigens, Sie selber sagen ja jetzt, das machen wir anders. Wenn, dann müssen wir das, was wir an Potenzen, auch an Bildungspotenzen haben, noch ganz anders, zum Beispiel zum Exportschlager machen. Dann machen wir aus unserer Biotechnologie, da haben Sie ja ein bisschen was, und aus unseren Arzneimitteln und so weiter eben Exportschlager. Dann wird der heimischen Gesundheitsversorgung ein Stück weit entzogen. Und dann wird Bildung reduziert. Und wie gesagt, einerseits, wo es heißt, eins der besten Ausbildungswesen auf der ganzen Welt, auf der Drittwelt. Und auf der anderen Seite bilden sie jetzt Abiturienten als Aushilfslehrer aus, weil die Lehrer zum Taxifahren ausbüchsen. So, da, ja, und da will ich jetzt nicht einfach so ein Szenario nochmal, sondern da wollte ich sagen, das wollte ich erklären, warum das so zustande kommt. Weil da was am alten Aufbruchsprogramm notwendig unter den Bedingungen so in Gegensatz getreten ist, und welche Schlüsse ziehen Sie draus? Ich möchte ja nicht wissen, welche Schlüsse die Jugend alle draus zieht und die Alten mit ihrem, aber wir haben noch die schlechteren Zeiten erlebt, wir haben auch die besseren Zeiten erlebt, wir halten jetzt zu unserer Führung. Ich wollte ja darstellen, die Führung versucht sie ja für dieses Projekt, dieses Neue einzunehmen. Das Projekt wollte ich kritisieren und die Weise, wie sie dafür einnehmen. Zu einem sozialen Abbauprogramm, zu diesem Umbauprogramm zu sagen, Leute, das ist Sozialismus, und sich dann zu beschweren, dass die Jugend an was ganz anderes denkt. Das ist doch mal ein lebender Widerspruch. Also das ist doch, einerseits das alte Ethos mobilisiert werden für was mit dem alten Ethos gar nicht mehr viel zu tun hat. Und andererseits beschweren sie sich dann, dass die Jugend drauf spechtet, naja, wenn jetzt irgendwelche neuen Gelegenheiten geboten werden, Hauptsache man kommt in der Devisenökonomie unter. Da ist die Zukunft. Oder man haut ab, und dann beschwert sich die Regierungsmannschaft drüber, dass die alten Parolen nicht mehr so ziehen, wie sie meint, dass sie ziehen müssten. So, das wollte ich eigentlich kennzeichnen, was dafür Gegensätze in diesem Drittweltland, was ja wirklich mal was Besseres organisiert hat unter alten Verhältnissen, welche Gegensätze da alle eingetreten sind. Übrigens halte ich alles für einerseits die ja schlechten, normalen Gegenstände in Drittweltländern. Da ist immer die Elite vor der Frage, bleibe ich in diesem Elendsland hier oder gehe ich nicht woanders hin, wo es, da kann ich was verdienen, da kann ich mich besser stellen, da habe ich Zugang zu was, was ich hier nicht kriege. Das ist, wenn man so will, Abstimmung mit den Füßen, aber eine, die hat einen Inhalt, der gleich heißt, ich kämpfe nicht für die Verbesserung der Verhältnisse hier oder sonst was, sondern ich setze mich ab und mache meine Privatrechnung auf, wo kann ich mich besser stellen, und dann werden sie, naja, das geht ja bis zum hinterletzten Elendsflüchtling, der sagt, auf jeden Fall auf Lampedusa anlanden ist immer noch besser als sonst wo. Also das ist eigentlich ein Dokument, wie im heutigen globalen Kapitalismus solche Länder ruiniert werden. Das sieht man auch an den Berechnungen unter anderem der Elite. Also so tät ich das auflösen. Und wie gesagt, zu deinem Ideal von Sozialismus, da mag ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern, weil das hat mit den kubanischen Verhältnissen jetzt sowieso nicht viel zu tun. Ich wollte noch einen kleinen anderen Nachtrag machen, nämlich einfach noch zwei Zitate vorlesen, weil ich ja was über diese alte, falsche Revolutionsbegeisterung nach Drittwelt geredet habe und versprochen habe, wo landen die heute? Wo sind die heute gelandet? Das ist nur, das ist alles aus der jungen Welt, also sowas wie dem linken Sprachrohr der Linkspartei. Die sagen, Und da will ich sagen, die ganze alte Revolutionsbegeisterung, die ist sowieso weg. Die Linken, also solche jedenfalls, haben sich längst dahin entwickelt, sie halten an Kuba was ganz anderes hoch. Sie nehmen sich deren Selbstverständnis von Sozialismus heute schon wieder zum Vorbild dafür, man muss für Kuba sein, weil, und dann kommt, Kuba steht vor der Aufgabe, die Wirtschaft den neuen Realitäten anzupassen, um ihren sozialistischen Charakter zu erhalten. Und dann kommt, sagt trocken, Kuba hält an den Idealen der Revolution fest, dem Internationalismus und dem Kampf für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen. Es ist, sie arbeiten daran, wie Kuba unter den heutigen komplizierten Bedingungen überleben und auch als armes Land seine beispielhaften Errungenschaften für das Volk erhalten kann. Und so bleibt Kuba für viele Menschen, die für Veränderung kämpfen, ein leuchtendes Beispiel. Selbst unter sehr komplizierten Bedingungen wird dafür gekämpft, den Sozialismus zu erhalten und zu entwickeln. Da nehmen sie von denen einfach die Sozialismus-Rhetorik auf. Und um zu sagen, wir halten aber zu Kuba, weil, und was ist denn dann das Weil eigentlich? Was haben sie denn dann für einen Grund? Jedenfalls der Alte, die sind ein Vorbild für unseren damals linken eigenen Aufbruchsidealismus überhaupt nicht, sondern die sind ein Vorbild dafür, dass so ein Staat sich doch und trotz der USA irgendwie als Land behauptet. Da wird aus dem Negativen, die USA feinden die an, ein ganzes positives Urteil darüber, dieser Staat jedenfalls behauptet sich. Und das ist nicht so, dass ich das da furchtbar reininterpretiere, sondern die sagen es auch noch deutlich, nämlich auf dem Spiel steht jetzt mit den Reformen nicht weniger als Kubas Existenz als tatsächlich unabhängiger Staat. Seine Souveränität steht und fällt mit der Revolution. So, jetzt ist das der Inhalt von Revolution, dass man seine Souveränität behauptet. Dann ist also der Inhalt von Revolution, wo Sie sagen, Sozialismus gar nichts anderes mehr, aber dafür brauchen Sie das alles, was jetzt heißt, Ihre ganzen Reformen, dass Sie als souveränes Land bestehen bleiben. So, man kann auch sagen, da ist also die junge Welt eigentlich bei einem furchtbar trostlosen alten Anti-Amerikanismus gelandet. Ohne Systemfrage, ohne alles sagen die, sie halten zu Kuba, weil dieses Land bleibt souverän und dafür braucht seine ganzen Reformen und dann sagt man dazu, und das ist dann Weg zum Sozialismus. Diese Rhetorik, an die knüpfen die sich an, um so etwas wie ein Plädoyer für kubanischen Staatserhalt abzulegen. Also das ist eine eigene trostlose Geschichte linker, wenn man so will, Drittweltsolidarität. Fragen nicht mal, wer behauptet sich dann? Wie stehen denn dann hinterher die Kubaner da und so? Das kommt alles nur als, das Land muss sich den Realitäten anpassen, sonst verliert der Staat seine Souveränität. Naja, gut, jetzt bin ich mit dem Schimpfen fertig. Nein, das ist mal, wie gesagt, ein Plädoyer dafür, deswegen selber auch für was steht Kuba eigentlich? Wie gesagt, ich habe als alter Pädagogikstudent für pädagogische Lehren was übrig. Aber wenn man eine draus zieht, dann muss man den Blick auf was anderes werfen. Und das hat dann gar nichts mehr mit pädagogisch zu tun, sondern das ist dann diese ganzen linken Debatten, das sind Ablenkungen. Das sind, beim ersten Teil habe ich es dargestellt als Enttäuschung. Hier geht nichts. Also schaut mal, wo sind unsere Hoffnungsträger auswärts. Das ist eine Absage ans Agitieren, was kann man daheim anstellen. So, die sagen gleich, um das kümmern sie sich sowieso nicht. Das, wo man sagt, wo muss man was und wo ist was zu kippen, um was geht es eigentlich? Immer noch um Abschaffung des Kapitalismus, himmelweit entfernt davon. Die sagen, hier geht es um Souveränitätsfragen. Also insofern ein Dokument halt von, dass die eigentlich, kann es mal andersrum sagen, dass diese Linken gelandet sind beim, was heißt schon, Kampf gegen den Kapitalismus und Imperialismus. Man muss in ihm als Staat zurechtkommen. Und dafür braucht Kuba seine Reformen und dann kann man dazu auch Sozialismus sagen. Na gut, das. Also ich hoffe, es hat was genutzt, weil das war mir ein Anliegen auch für diese, die man ja kennt, was es noch an Debatten gibt, auch so in den eigenen Reihen immer Streitigkeiten, wo sich die Leute die Köpfe drüber heiß reden können. Willst du etwas sagen, die Kubaner hätten was anders machen können, oder willst du etwas sagen, das ist alles bloß Zwang der Verhältnisse? Da wollte ich mal aufklären drüber, diese Alternative, die wir uns immer noch danach sucht, danach so ungefähr, auf welche Alternativen denkt man denn, hätten die gesonnen, statt das Programm zu verfolgen im Verhältnis zu den Bedingungen, an denen sie sich abgearbeitet und an denen sie es dann fortschreitend umorganisiert haben und wo sie jetzt gelandet sind. Also das war mir da eigentlich nach der Seite in einem Bedürfnis, da Klarheit zu stiften auch.